Herzlich willkommen. Diese Woche haben wir die Folge 509 des Sneakpods für euch. Und um das durchzuziehen, haben wir uns nach Kopenhagen begeben, in die Unterwelt. Und da wartet auch schon die Unterweltkönigin Claudia Nördinger auf uns.
Hallo. Und der Herzchirurg, was macht denn der in der Unterwelt eigentlich? Aber der Herzchirurg ist Robert Krüger.
Das bin ich wohl. Guten Tag.
Ja, Darkland. Worum ging's?
Ja, Darkland. Ich war in der Sneak. Fantastisch. Mal wieder. Seit langem. Und in Darkland, das ist der Film, der da kam, geht es um einen Herzchirurg in der Hauptrolle, gespielt von Dar Salim. Jetzt merkt man schon, das Ganze spielt in Kopenhagen, aber Dar Salim, der Name des Schauspielers, lässt uns vermuten, der ist möglicherweise nicht der klassische Däne, großblond, blauäugig, so nach dem Motto, sondern wir haben hier jemanden, der eigentlich aus so einer Migrantenfamilie kommt. Seine Eltern sind aus dem Irak eingewandert und leben schon seit 30 Jahren in Kopenhagen, aber wie das so ist, diese migrantischen Milieus sind oft ja so ein bisschen, gerade die erste Generation Einwanderer, da ist das vielleicht noch nicht so mit der Karriere, noch nicht so hervorragend integriert, und dann ist es schnell so, dass man dann irgendwo in einem, sagen wir mal, sozialen Brennpunkt möglicherweise wohnt, dass die Kinder es ein bisschen schwer haben, da rauszukommen. In dem Fall unserer Hauptfigur ist das halt geradezu vorbildlich gelungen. Er ist dann nicht nur rausgekommen, sondern hat eine sehr, sehr steile Karriere hingelegt, wohnt in einem unfassbar tollen Apartmenthaus, ist Herzchirurg an einer großen Klinik in Kopenhagen und verdient offensichtlich die richtig große Kohle und lebt da jetzt so friedlich vor sich hin. Seine Frau ist schwanger und wird sie erwarten demnächst ihr erstes Kind. Und dann wird die Idylle aber so ein bisschen zerrissen, indem sozusagen sein altes Leben, aber so diese Karriere, die man so als Migrantenkind hinlegt, ist ja jetzt nicht unbedingt so vorgezeichnet, bei uns nicht so wahnsinnig wahrscheinlich, das sagen ja alle Sozialstudien und in Dänemark wohl auch nicht. Mhm. Insofern gibt es da rechts und links von diesem Weg natürlich noch andere Leute, und die sehen wir dann in Form seines Bruders, der bei ihm an der Tür klingelt, und der hat es halt nicht geschafft. Für den sieht die Welt sehr anders aus. Der ist so Kleinkrimineller, dreht hier und da Dinge, lässt sich mit Leuten ein, die von denen er glaubt, dass sie irgendwie gut für ihn sind, aber sind es eben doch nicht. Und ganz am Anfang des Films, noch bevor wir diese Szene, wo sein Bruder eben bei ihm an der Tür klingelt, sehen, kriegen wir mit, dass der Bruder in einen Banküberfall oder sowas verwickelt ist, wo er eigentlich auch nicht ganz so freiwillig mitmacht, aber irgendwie sieht er sich gezwungen, das erfahren wir erst später, wie das läuft, dass er da mitmachen muss, und der geht gehörig schief, und offensichtlich verliert er die Beute, oder das wissen wir nicht so genau. Jedenfalls ist er den Leuten, die ihn da mit beauftragt haben, jetzt offensichtlich was schuldig und braucht eine Menge Geld, und die gedenkt er sich bei seinem großen Bruder zu leihen. Der gibt ihm die aber nicht. Er schickt ihn erstmal weg, und am nächsten Tag erfährt er dann, dass sein Bruder tot geprügelt worden ist. Mhm. Und das versetzt ihm einen ziemlich herben Schlag, weil zum einen war das ja so nicht gedacht, er hat ihn zwar weggeschickt und ihm das Geld nicht gegeben, aber das hieß ja nicht, dass er ihm jetzt den Tod wünscht und ihn nie wiedersehen will. Und dann nimmt der Film langsam aber sicher so einen Weg in so eine Rachegeschichte rein, wo er dann am Anfang noch sehr zaghaft, also am Anfang ist das so ein Interesse dafür, ob er vielleicht rauskriegen kann, ob er vielleicht irgendwie der Polizei helfen kann, ob er irgendwelche Informationen zusammentragen kann, die irgendwie dazu beitragen, aufzuklären, wer seinen Bruder auf dem Gewissen hat. Und als er dann aber merkt, dass ihm A, niemand helfen will, dass die Polizei sich für seine, ich sag mal, in Anführungszeichen, Ermittlungstätigkeiten da nicht interessiert und ihm auch relativ schnell zu verstehen gibt, dass er das lassen soll, und alle ihm sagen so, ja, nee, er ist jetzt tot, ist blöd gelaufen, aber da kannst du jetzt auch nichts machen. Und er sich damit aber nicht abfinden will, dass derjenige davonkommt, radikalisiert er sich dann in seinen Gedanken immer weiter und irgendwann dann auch in seinen Taten und fängt halt an, einen Rachefeldzug für sich zu organisieren. Den Teil, der ist irgendwie absehbar. Er entwickelt sich angenehm langsam. Also man hat Zeit, sozusagen diese Gedanken nachzuvollziehen und diese Radikalisierung so oder Radikalisierung ist vielleicht das falsche Wort, also diesen Umbruch in seiner Figur so ein bisschen mitzukriegen, langsam nachzuvollziehen. Weil als ich so die Zusammenfassung gelesen hatte, so irgendwie bei der IMDb, ich hatte mir den, während das losging und der Name des Films eingeblendet wurde, hatte ich mir das mal so schnell durchgelesen und da stand irgendwie so zusammengefasst, hier Bruder wird umgebracht und er wird zum maskierten Rächer und zieht durch die Nacht und metzelt alles nieder. Und da dachte ich so, oh Gott, ja, das muss ich das jetzt in noch einem Aufguss, dieselbe Geschichte. Es ist dann so, dass er nicht dass er jetzt nicht irgendwie zu so einer Art Spider-Man wird oder so, der Meinung ist, alles Unrecht in dieser Welt tilgen zu müssen, sondern ihm geht's wirklich nur um diese eine, wer war das gewesen und den muss ich zur Rechenschaft ziehen. Insofern ist dieses, wird zum maskierten Ritter der Nacht so ein bisschen das ist Fehlleiten sozusagen. Er maskiert sich zwar so ein bisschen, aber das macht er, also er malt sich das Gesicht schwarz an, weil er dann irgendwie wahrscheinlich einfach die Gefahr entgehen will, dass er erkannt wird und dass seine Familie da irgendwie mit reingezogen wird. Der Teil hinten raus, wo er dann Kickboxen wieder anfängt zu machen, was er wohl früher schon mal gemacht hat, und dann irgendwie da so richtig auf Muskelaufbau geht und so ein bisschen wahnsinnig wird, das fand ich dann so irgendwann unglaubwürdig und auch der Showdown lässt viel zu wünschen übrig, sage ich jetzt mal, weil es baut sich so langsam auf, der Film sieht toll aus, hat tolle Bilder, auch der Soundtrack ist toll, wir haben so immer wieder so aufbrandende Bassläufe und so etwas, die ist sehr laut abgemischt, die Musik und manchmal ist es nur ein einzelnes Instrument, nur eine Trommel oder sowas, die dann so rumhämmert, wenn er mit dem Motorrad durch die Nacht rast, in tollen Bildern eingefangen, dazu mit diesem enorm energetischen Soundtrack unterlegt, putscht einen das schon so an irgendwie, wenn man das guckt, das reißt einen mit und baut so eine Spannung auf und dafür fand ich dann den ganzen Showdown nach all dieser aufgebauten Spannung über die, was weiß ich, 100 Minuten vorher, hat er mich irgendwie so ein bisschen hängen lassen. Also ich fand den am Ende so gewöhnlich und irgendwie so ein bisschen schade, dass es dann so abfällt irgendwie von der Qualität der Geschichte her. Zwischendurch diese Figurenentwicklung bis zu einem gewissen Punkt fand ich sehr spannend und sehr gut gemacht. Vor allem, weil sie sich so Zeit gelassen hat und weil sie nicht jede einfache Abkürzung geht. Am Ende muss es dann wahrscheinlich sein, weil sonst wäre das nicht zu einem Punkt gekommen irgendwann und dann fällt es so in sich zusammen und das hat mich ein bisschen geärgert. Aber bis dahin war auf jeden Fall spannend und jetzt sieht man ja auch nicht so oft dänische Hochglanzproduktionen. Der Bösewicht, ohne jetzt zu viel zu verraten, den fand ich böse und gefährlich genug so zum Anschauen. Also der da hatte ich auch mehr erwartet irgendwie für den Showdown, weil der kam mir so richtig böse vor. Zwischendrin ist mal so eine Szene, wo er irgendwie eine große Rede schwingt, die auch nicht so richtig funktioniert. Aber alles in allem sehr viel mehr, als ich erwartet hätte. Spannender Film, hinten raus ein bisschen kaputt gegangen, aber 7 Punkte würde ich geben. Für Darkland. Okay. Und ich kannte keinen einzigen der Darsteller. Also diesen ganzen Hochhausblock besetzt mit, ich weiß nicht, ob das alles Iraker sein sollen oder keine Ahnung was, aber ich kannte keinen einzigen, also jetzt ist natürlich mein Wissen von dänischen Schauspielern jetzt auch nicht so wahnsinnig weit her, aber gut gespielt von allen, die da drin waren. Kein einziges bekanntes Gesicht. Ist ja auch immer mal cool.
Gut.
Ja, ein Rachefilm. Ja.
Wenn der mal irgendwo kommt, kann man schon mal anschauen.
Ja, könnte man mal anschauen, genau, wenn man so auf so Action-Dings steht. Es ist gar nicht, am Anfang gar nicht so viel Action, gegen Ende noch ein bisschen mehr. Es ist mehr Drama.
Okay, Darkland.
Darkland, genau. So, Droge der Wahl. Hast du was oder setzt du aus?
Ich habe nur Wasser.
Du hast nur Wasser, habe ich auch. Habe ich noch gar nicht aufgemacht. Ich trinke mal wieder Bier. Meisels and Friends IPA. Hatte ich, glaube ich, schon ein paar Mal. Immer wieder gut. Prost.
Prost.
Und während ich trinke, bespricht die Claudia, was denn genau?
Mother. Genau. Okay.
Das klingt, als ob das jetzt so, da ist ein Berg Arbeit vor dir.
Ja, es ist, also es fühlt sich wirklich auch so an. Ich finde es wirklich schwierig, was dazu zu sagen. Ist der neue Darren Aronofsky. Und ich muss sagen, dass ich allen Aronofskys bisher was abgewinnen konnte. Ich kann nicht sagen, dass ich alle mochte, aber es gab bisher keinen, dem ich nicht was abgewinnen konnte. Und ich meine, zuletzt Noah oder sowas, jetzt nicht so der Spitzenfilm, aber irgendwie trotzdem, also auf jeden Fall unterhaltsam und auch ein paar interessante Sachen dabei und sowas. Also für mich gibt es den Aronofsky-Film, der es nicht wert ist, angeschaut zu werden, den gibt's eigentlich nicht. Jetzt Mother. Eine große Schwierigkeit gleich zu Anfang ist, also an der Oberfläche ist die Handlung ja, also wir haben Jennifer Lawrence in der Rolle der Mother. Sie ist die junge Ehefrau eines Autoren, gespielt von Javier Bardem. Und die leben in so einem Haus irgendwo auf dem freien Feld in der Natur. Und er soll schreiben, aber er hat offensichtlich irgendwie eine Schreibsperre und kommt nicht voran. Und sie renoviert dieses Haus. Und irgendwann taucht dann Ed Harris auf. Eine Figur, also die kennen den nicht, aber der schafft das dann irgendwie, sich mehr oder weniger so bei ihnen einzunisten. Und seine Frau, gespielt von Michelle Pfeiffer, taucht dann auch noch auf. Und insgesamt ist es so, dass immer mehr Leute in dieses Haus kommen. Und
was dann passiert, aus irgendeinem Grund, oder?
Ja, also da möchte ich jetzt auch nicht so viel zu sagen. Aber es ist eben so, dass wir sind sehr stark in der Perspektive von Jennifer Lawrence Figur, die das auch von Anfang an, also schon als nur Ed Harris auftaucht, als sehr störend und übergriffig empfindet, wie eben da Personen in ihren Lebensbereich praktisch eindringen. Und Javier Bardems Reaktion ist eine andere. Der ist zum Teil so, ja, auch das Interesse an ihm als Autor hat damit auch was zu tun, fühlt sich geschmeichelt und irgendwie scheint er das auch gut zu finden, dass dann mehr Leute da sind und so. Also zum Teil ist das fast so Szenen einer Beziehung, die man durchaus kennt, wenn quasi einer der Partner sich in der Öffentlichkeit oder unter anderen Leuten auf eine Weise verhält, die für den anderen überhaupt nicht okay ist. So. Und was dann passiert, dass man, also man hat dann zwar keine Gelegenheit oder man hat nicht den Raum, das irgendwie miteinander auszudiskutieren oder so, weil es sind ja andere Leute da, aber die Schwingungen, die da so dann so entstehen, also das ist am Anfang sehr gut zu sehen, auch wirklich sehr gut dargestellt. Aber insgesamt, wie dann immer mehr andere Personen dieses Haus zunehmend übernehmen und sowas, das wird dann alles immer extremer und auch, also absurder. Es ist nicht, das ist kein realistischer Film auf keiner Ebene. Es ist von Anfang an ganz klar, dass es nicht sozusagen wörtlich zu nehmen ist, was hier passiert. Und je weiter der Film fortschreitet, desto extremer und bedrückender und auch, also mit Horroruntertönen und sehr, sehr dramatischem, was da passiert, auch wirklich ekligem und gruseligem und sowas, kommt dann alles Mögliche noch dazu. Also der Film ist wirklich, verlangt einem da was ab. Man kriegt einiges zu sehen, wo man denkt so, okay. Er ist sehr, sehr beklemmend. Und zum Teil ist er auch, also absurd. Man könnte auch sagen, vielleicht, je nachdem, wie man das empfindet, lächerlich, könnte man vielleicht sagen. Also er führt auf jeden Fall zu einer extremen Reaktion, würde ich behaupten. Und ich habe auch mit vielen Leuten drüber gesprochen, mit einigen, die ihn absolut hassen, also wirklich ihn hassen. Ich finde, dass es ein Film ist, der eine sehr, ganz bewusst eine starke negative Reaktion produziert, aber ich bewundere ihn sehr. Also ich finde, dass er was ganz Beeindruckendes und Ungewöhnliches und Eigenständiges macht. Wie man den Film auffasst, hat auch viel damit zu tun, wie man ihn so liest. Also ich weiß nicht so genau, wie das gekommen ist, aber in dieser ganzen jetzt Vermarktungskampagne haben ja Darren Aronofsky und Jennifer Lawrence schon nach relativ kurzer Zeit relativ konkrete sozusagen Leseanweisungen zum Film gegeben. Also sie haben gesagt, das ist eine Allegorie, das ist nicht wörtlich zu verstehen, sondern das steht für. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt gar nicht so genau für Leute, die das noch nicht gehört haben, was Darren Aronofsky und Jennifer Lawrence gesagt haben, ob ich das so sinnvoll finde, das so zu sagen, was deren Ansatz ist. Ich möchte aber auch dazu sagen, ich bin nicht der Meinung, dass man den Film so lesen muss. Also gut, das ist halt ihr Ansatz, aber ich bin nicht der Meinung, dass der Ansatz irgendwie der richtige oder der einzig möglich ist oder sowas. Sondern ich finde, das Interessante gerade ist, also der Film ist definitiv eine Allegorie, also sozusagen eine umfangreiche Metapher, die aus ganz vielen Teilen besteht und eigentlich alles, was man sieht, ist quasi auf eine andere Ebene zu beziehen. Oder man kann sagen, worüber hier eigentlich geredet wird, ist etwas ganz anderes. Aber es gibt eben meiner Meinung nach eine Auswahl von unterschiedlichen Möglichkeiten, wie sich diese Allegorie lesen lässt. Und die Möglichkeit, die Jennifer Lawrence und Darren Aronofsky anbieten, ist meiner Meinung nach nur eine. Und ich habe sehr interessante Gespräche mit Leuten geführt, die sozusagen einen anderen allegorischen Ansatz haben als ich, wo man dann quasi wirklich so durch die Details des Films durchgehen kann und sagen kann, okay, ja, das passt. Und dann sagt aber, okay, aber mein Ansatz ist das. Und alles funktioniert irgendwie. Also das finde ich auch das Beeindruckende an dem Film, dass er es eben möglich macht, ihn auf ganz unterschiedliche Weisen zu deuten und so.
Ja, wenn diese mehreren Ansätze auch alle irgendwie halbwegs gleich schlüssig sind, ist das ja beeindruckend, genau. Weil oft ist es ja so, dass man da zwar nochmal einen anderen Ansatz findet und dann fällt er aber irgendwo auseinander.
Genau.
Und ja, schon cool.
Und genau aus dem Grund würde ich eben auch das so ablehnen, zu sagen, das, was jetzt Aronofsky und Lawrence sagen, ist sozusagen die ultimative Leseanweisung. Es ist eine Möglichkeit. Es ist auch eine Möglichkeit, wo ich, also ich hatte das schon ein Interview mit den beiden gehört, bevor ich den Film gesehen habe. Und habe quasi von Anfang an dann schon das so in diesem Rahmen betrachtet. Und eine ganze Zeit dachte ich so, ja, ja, okay. Und dieses Element bedeutet quasi das. Und dieses Element ist als solches zu deuten und so. Und dann aber irgendwie, je weiter der Film fortgeschritten ist, war es dann für mich so, ich sagte, ja, okay, aber eigentlich erzählt der Film gleichzeitig auch eine Geschichte über was ganz anderes. Also ich bin wirklich ein bisschen unentschlossen, ob es eher ein Vorteil oder ein Nachteil ist, diese Art von Anweisung schon vorher gehabt zu haben. Ich glaube, dass es sehr sinnvoll ist, wenn man von Anfang an weiß, das ist eine Allegorie. Also es ist nicht wörtlich zu verstehen, es ist kein Realismus und alles, was wir hier sehen, steht für was anderes. Und dass man sich dann eben frühzeitig überlegt, für was kann das denn stehen oder was wird mir denn hier erzählt oder sowas. Also das bringt wahrscheinlich was. Ansonsten ist man, glaube ich, sehr frustriert.
Wenn man jetzt gar keine solche zweite Lesart aufmacht, die nur so Face Value nimmt für das, was er da einem erzählt, ist es dann vielleicht so, dass er nicht, anders gesagt, könnte es sein, dass diese Lesart, die da mitgegeben wird von den beiden, so eine Art, hier nimm die, bevor du gar keine eigene findest?
Also, ich glaube, dass wenn man ihn gar nicht allegorisch liest, dass es dann schwierig wird, ihm was abzugewinnen, weil er einfach dann zu absurd ist. Und auch am Schluss, die Extreme, die dann passieren, die sind nicht, in gewisser Weise nicht zu verarbeiten, wenn man das wörtlich nimmt. Also dann sagt man einfach, okay, der Film ist einfach in das Land des Wahnsinns abgedriftet. Mehr lässt sich dann auch nicht mehr sagen. Ich weiß aber nicht, also ich habe in den Diskussionen, die ich so mitverfolgt habe, ist das schon manchmal auch so gewesen, dass dann welche gesagt haben, also irgendjemand sagt, ich hasse den Film. Und dann sagt jemand anderes natürlich erwartbarerweise, du hasst ihn, weil du ihn nicht verstehst. Aber das würde ich auch ablehnen, weil der Film ist definitiv ein Film, der darauf abzielt, einem ein extrem unangenehmes Gefühl zu geben. Man soll, also es ist kein Film, der dafür da ist, dass du sagst, ich hatte jetzt Spaß oder ich hab ihn genossen oder sowas. Sondern die Beklemmung, die da entsteht, die ist gewollt. Und ich finde es vollkommen legitim, dass man sich das dann anschaut. Es ist auch ein Film, der einen ziemlich mitnimmt, also zumindest mir ging das so. Und dass du dann hinterher rausgehst und sagst, okay, ich habe jede Sekunde davon gehasst und ich weiß nicht, warum ich so einen Film anschauen soll. Dafür habe ich eine Menge Respekt für diese Reaktion. Und ich finde es dann auch bescheuert zu sagen, du hast das jetzt nicht verstanden oder so. Ich meine, es ist auch so subtil sind diese Allegorien jetzt nicht. Es wird einem von Anfang an mit dem Holzhammer auf den Kopf gehauen, dass das hier irgendwie anders zu deuten ist oder sowas. Also es ist jetzt nicht... Okay. Man ist nicht besonders schlau, wenn man verstanden hat,
okay, okay. Allegorie. Ich dachte, es ist vielleicht so ein, weißt du, so ein... für, damit es an dem Boxoffice nicht komplett baden geht, so hier ist die Lesart for the simple minded, aber
da, ja, also ich weiß nicht,
an die ist er wahrscheinlich eh nicht gerichtet.
Ich weiß nicht, nee, das glaube ich auch, also ich glaube auch, dass ein bisschen Problem des Films vielleicht ist, dass mit Jennifer Lawrence in der Hauptrolle es ein Publikum zum Teil ins Kino lockt, die vielleicht kein richtiges Darren Aronofsky-Publikum sind. Weil wenn man Darren Aronofsky jetzt, sagen wir mal, nicht nur Black Swan gesehen hat, dann ist einem bewusst, dass das schon auch fordernd sein kann und so. Aber ich habe schon das Gefühl gehabt, dass Aronofsky und Lawrence da eben so eine Art Leseanweisung mit rausgegeben haben, dass das was mit der Reaktion des Publikums in den ersten Wochen oder sowas doch zu tun hat. Also ich habe es nicht so ganz verstanden, wo das so herkam, aber vielleicht war es doch so, dass sie das Gefühl hatten, sie wollen, dass, keine Ahnung, die Reaktion des Publikums ein bisschen kanalisieren oder sowas. Ich weiß es nicht so richtig. Also ich fand es eigentlich nicht besonders produktiv, aber es war offensichtlich, dass sie das Bedürfnis haben, das irgendwie...
Oder es ist tatsächlich die Variante, die er und sie im Kopf hatten, als sie es gemacht haben.
Klar.
Und dann ist es vielleicht möglich, ihn noch auf zig andere Art und Weisen zu lesen, aber wenn du dann da so vor deinem Drehbuch sitzt und dir denkst, wie mache ich denn die Szene jetzt und so, und dann hast du vielleicht diese zweite Lesart im Kopf und wer weiß, was du damit sagen willst und dass du noch mehr andere Sachen sagst, nimmst du dabei in Kauf oder weißt du vielleicht auch, aber der Faden, an dem du dich langhangelst, ist das andere und dann sagst du das halt, also...
Ja, allerdings so naiv ist Darren Aronofsky nicht. Ich weiß nicht, wie es mit Jennifer Lawrence ist, aber Darren Aronofsky ist ja jemand, wo man seinem Werk merkt man an, dass er sich eben mit Literatur und Kunst und Film und allem möglichen sehr auseinandersetzt. Und das ist ja eine total, also wenn ich das mal so hart sagen darf, dieser Ansatz, dass quasi der Autor in irgendeiner Form oder der Regisseur in irgendeiner Form so ein Hoheitsrecht für die Deutung hat des Werkes, das ist ja ein totaler Banausenansatz. Also jeder, der sich ein bisschen mit Kunst auskennt, weiß ja, dass das nicht so ist. Und dass in dem Moment, wo ein Künstler sein Kunstwerk aus der Hand gibt, seine Erklärung nur eine unter vielen ist. Und das weiß Darren Aronofsky auch. Das glaube ich einfach nicht, dass diese Reflexion, die wirklich, also wenn ich in Geisteswissenschaften... Nee, aber deswegen, also das dann wäre dieser Versuch quasi, die Deutung vorbestimmen zu wollen, wäre viel naiver, als was er sonst überhaupt gemacht hat.
Ich habe das Interview ja nicht gehört. Vielleicht, ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass er das vorbestimmen wollte, sondern einfach nur, dass er, so stelle ich mir das jetzt vor, nach dem, was du gesagt hast, dass er quasi über seine Deutung gesprochen hat. Aber wenn er das wirklich gesagt hat, so ist das zu lesen, dann natürlich nicht, ja. Aber.
Nee.
Na gut. Hast du schon Punkte gegeben oder habe ich das überhört? Oder nee, willst du das gar nicht in Zahlen fassen müssen? Das wäre auch okay.
Boah, das ist so schwierig. Ich bin sehr beeindruckt von dem Film und er wächst auch immer noch. Also ist jetzt ja doch schon zwei Wochen, fast drei Wochen oder sowas her, dass ich ihn gesehen habe. Und in meiner Erinnerung wächst der immer noch weiter. Also es ist so, dass die quasi dieses Gefühl, was er mir zurückgelassen hat, flacht nicht ab, sondern ich habe immer stärker das Gefühl, was gesehen zu haben, was eben wirklich ungewöhnlich ist. Und insofern würde ich ihn, glaube ich, irgendwo bei 9 Punkten oder sowas einordnen, aber das ist sehr, sehr schwierig.
Klang und jetzt auch wie für gesagt, oberhalb von 8, ja.
Ja, also ich habe vollstes Verständnis für jeden, der sagt, ich hasse diesen Film.
Ja, ja, klar, wenn das so polarisierend ist und solche Reaktionen auslöst, dann kann man eben entweder diese Fähigkeit von dem Film bewundern, dass er diese Reaktion auslösen kann, oder man kann seinem Instinkt nachgeben und sagen, diese Reaktion fand ich absolut, die er in mir ausgelöst hat, fand ich absolut schrecklich und ich will das nicht und geh weg.
Genau.
Dann hat man beide Optionen.
Also ich fand ihn auch furchtbar anstrengend. Das war wirklich so, ich bin aus dem Kino gestolpert und dachte so, okay, Spaß ist anders.
Genau, ja. Das ist doch ein schönes Fazit. Mother von Darren Aronofsky, Spaß ist anders, kann man so aufs Plakat schreiben. Claudia Nördinger, Sneak Pot, Spaß ist anders.
Ja.
So, haben wir das. Haben wir uns da durchgekämpft.
Wissen wir schon, was diese Woche über unserem Artikel steht. Spaß ist anders.
Sehr gut, sehr gut. Dann kommen wir jetzt zu was anderem, was vielleicht möglicherweise mehr Spaß gemacht hat. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht gesehen, aber Claudia, du hast Bridget Jones' Baby angeguckt. Das ist irgendwie der Nachfolger von dem ersten, oder ist es schon der dritte? Ich weiß es nicht.
Ist schon der dritte, ja, ja. Ja,
wie hieß der zweite? Zwar Bridget Jones' Schokolade zum Frühstück war der erste.
Bridget Jones' The Edge of irgendwas, ich weiß nicht mehr so genau. Der zweite war auch wirklich relativ schlecht, meiner Meinung nach.
Okay.
Ja, also wir treffen Bridget Jones wieder, und zwar jetzt doch einige Jahre später, wir sind 8, 9 Jahre später oder sowas. Da gab es ja auch, als der Film rauskam, letztes Jahr gab es eine Debatte darum, dass Renee Zellweger überhaupt nicht mehr wiederzuerkennen ist und sowas. Was ich ehrlich gesagt, haben halt alle gesagt, weil sie so schönheitsoperiert ist und so. Ich muss zugeben, ich fand das jetzt gar nicht so. Ich habe das letztes Jahr so zur Kenntnis genommen, diese Debatte, und ich finde sie eigentlich, dass sie ziemlich gut zu erkennen ist. Ich weiß nicht, was das Problem ist, was die Leute haben. Sie ist jetzt nicht mehr, also wenn ich Zellweger musste sich nicht mehr irgendwie 25 Kilo anfüttern. Es wird am Anfang des Filmes so gesagt, so, ja, jetzt habe ich ja endlich mein Wunschgewicht. Also dieses eine Thema ist jetzt mal vom Tisch, dass Bridget Jones immer mit ihren Funden hadert. Das Problem, was sie immer noch hat, ist, nicht den passenden Mann zu haben. Sie hatte ja immer Colin Firth, den Mark Darcy. Mhm. Das war ja so der große.
An den erinnere ich mich noch, ja.
Der Mann, um den es ging. Und mit dem hatte sie ja dann auch eine Beziehung, aber das hat irgendwie doch nicht gehalten. Und zwischendurch hat er dann noch jemand anderen geheiratet, aber so ganz über ihn weg ist sie auch nicht. Und ganz am Anfang des Filmes trifft sie auf einem Festival auf Patrick Dempsey und verbringt dort mit ihm eine Nacht.
Wer ist das jetzt? Das klingt schon wieder wie so ein Name, den ich schon mal gehört habe.
Ja, Patrick Dempsey ist der aus Grey's Anatomy, der ewige.
Ach so, das ist der Schauspieler.
Das ewige Love Interest von genau. Und ja, also sie verbringt mit ihm eine Nacht, und auf irgendeine Weise, verquere Weise, verbringt sie direkt danach auch eine Nacht mit Colin Firth, also Mark Darcy. Aha, und dann also ist sie natürlich schwanger, klar. Weiß aber nicht, von wem das Kind ist. Und
kann doch nicht zugeben, dass sie es nicht weiß.
Ja, und dann befinden wir uns eben erstmal in dem doch Bridget Jones typischen Durcheinander zwischen Männern und auch die Frage, was passiert mit ihrer Karriere in der Zwischenzeit und die üblichen Ungeschicklichkeiten und sowas, das wird alles wieder aufgegriffen. Dann passiert einfach sehr viel Bridget Jones Typisches, und ich finde eigentlich, für jemanden, der Bridget Jones früher mochte, ist das auch ein durchaus liebenswerter Film. Er ist vielleicht, sagen wir, die jetzt wirklich zündende Gagdichte ist vielleicht nicht so hoch wie beim allerersten. Aber ich finde, er ist deutlich besser als der zweite, und ich finde ihn durch und durch sympathisch. Also mich hat er wirklich ganz gut unterhalten. Kann nicht sagen, also man hat ja häufig so das Gefühl, okay, dann haben sie irgendwie fast 10 Jahre später nochmal einen nachgeschickt. Da ist ja die Chance, dass du ihn dann doch eher mies findest, schon relativ hoch. Und das finde ich eigentlich nicht. Ich finde, den kann man sich ganz gut anschauen. Kein Superklassenfilm, aber ja. Und der ist auf Amazon Prime im Moment. Also wenn man das hat, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen.
Sehr gut.
Jo.
Bridget Jones, Baby.
Warum nicht?
Kommt das Baby noch im Film, oder ist sie nur schwanger?
Ja.
Ah, okay.
Kommt das Baby.
Sehr gut.
Natürlich, wenn man so einen Film über eine Schwangerschaft hat, lässt man sich doch nicht entgehen, dass dann irgendwann auch noch Geburt kommt und sowas.
Ja, gut, aber dann.
Weil das ja so viel Spaß macht, bekannt.
Total, total. Ich kann da. Don't get me started.
Ja.
Ein großes Vergnügen.
Sehr, für alle Beteiligten. Für deswegen alle. Will man das auch in Filmen dann immer gerne sehen.
Ja, und alles, was man in Filmen dazu sieht, ist sowas von an den Haaren herbeigezogen. Nicht das, was da wirklich passiert.
Ja, das ist ja auch so. Ja. Was sehr schön ist, also das gab es ja auch schon, das ist ja immer schon auch in Bridget Jones so gewesen. In Bridget Jones war es ja immer so, früher Colin Firth und Hugh Grant. Und da gab es ja dann so zum Beispiel diese Schlägerei-Szenen und sowas, was die ja den besonderen Charme hatten immer, dass man eben, dass das eben aussah, wie wenn zwei Typen sich schlagen, die das nicht können. Ne? Also die sich dann irgendwie so prügeln mit allen miesen Tricks, aber sie sind eben keine tollen Kämpfer oder sowas. Ja. Und diese Idee wird hier durchaus auch wieder aufgegriffen an verschiedenen Stellen. Auch, dann kommt noch dazu, dass jetzt die Herren ja auch nicht mehr so die Allerjüngsten sind.
Deshalb fand ich das ja. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ja?
Nee.
Deshalb fand ich das neulich als ich Kingsman, The Secret Service oder wie auch immer er genau hieß, besprochen habe, so faszinierend, dass Colin Firth da als Actionheld im Anzug, im Nadelzwirn also inszeniert wird und das wirklich gut rüberbringt. Also es ist ja in Kingsman, ich habe es ja damals erwähnt, eine riesige Kampfszene, die auch extrem brutal und extrem blutig ist, in einer Kirche drin. Schwer beeindruckend, und in dieser Szene geht es im Grunde nur darum, dass Colin Firth komplett durchdreht und fast alles umnietet, was in dieser Kirche drin ist. Und das sind so Sachen, gerade wenn du jetzt eben diese früheren Kampfszenen dort erwähnst und dann generell so die Rollen, die man Colin Firth so spielen kennt, dann würdest du jetzt halt alles besetzen, aber nicht sowas. Und deshalb hat das so eine gewisse nochmal extra Wucht, wenn man Colin Firth dann so in so einer Kirche alles nieder, und dann auch dieses Setting in einer Kirche alles niedermetzeln sieht. Das ist so lustig und gleichzeitig so unfassbar, dass es funktioniert. Das fand ich damals sehr beeindruckend an dem Film. Den neuen habe ich immer noch nicht gesehen. Den habe ich noch auf meiner Liste.
Nein, der soll ja auch nicht so toll sein.
Ich weiß, aber Vollständigkeit halber muss er jetzt geguckt werden. Irgendwann werde ich ihn hier besprechen. Ja, und dann ist er jetzt so wieder zurück zu den Schlägereien, wo er sie nicht kann.
Ja, das Schöne im ersten Bridget Jones, bei dieser Einschlägerei-Szene, war halt, dass die auch immer so, die wissen eigentlich beide, dass sie dafür nicht so direkt gemacht sind. Und dann täuschen sie immer wieder so an, so, oh, lass uns mal kurz ausruhen, irgendwie so, oder ja, komm, vertragen uns doch lieber. Und dann nutzen sie diese Pause aber nur, um dem anderen doch eins reinzudreschen. Also man merkt, es werden alle miesen Tricks genutzt, weil sie eben die kämpferischen Mittel eigentlich nicht haben. Sehr gut. Und das wird eben zum Teil hier auch wieder aufgegriffen, sowas in der Art.
I like it.
Jo. Ganz sympathisch.
Also vielleicht muss ich das doch irgendwann in einem Moment.
Muss nicht, aber kann auf jeden Fall.
Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann so ein Kompromissfilm werden kann, wo man dann sagt, ja, komm, mach rein. Die Claudia hat gesagt, der ist gar nicht so übel.
Genau.
Ja.
Da steh ich dahinter. Gar nicht so übel.
Okay.
Auch das kommt aufs Poster. Genau. Bridget Jones, Baby, gar nicht so übel.
Genau, immer Claudia Nörlinger, Sneakpot.
Genau.
Und dann gar nicht so übel. Ja, das ist schön. Wir müssen mehr.
So, wir haben Helden am Herd, lese ich.
Ja, Helden am Herd. Eine Serie. Jetzt kannst du mal raten, aus welchem Land?
Ich habe keine Ahnung.
Richtig, Dänemark. Irgendwie hatte ich Dänemark-Wochen scheinbar. Ich weiß es nicht.
Okay.
Eine Serie, die im Moment, oder ich glaube, leider ist sie jetzt schon raus, meine ich wohl. Aber sie war, die erste Staffel war bei Arte komplett drin in der Mediathek. Und wieder mal muss ich meiner Freundin danken dafür, dass sie die gefunden hat. Ich hätte das jetzt übersehen. Und es geht um eine Figur namens Thomas. Der ist Sommelier, allerdings so ein bisschen out of luck. Seine Frau ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Seitdem ist er alleinerziehender Vater seines Sohnes und ist schwer aus der Bahn geworfen worden. Er hängt jetzt nicht mehr an der Flasche, um zu riechen, ob es da Stachelbeere oder Johannisbeere drin hat, sondern einfach nur noch, um Wirkungstrinken zu betreiben. Also wir lernen ihn als Alkoholiker kennen. Sein Sohn hat den Unfall oder den Tod seiner Mutter mit ansehen müssen und spricht seitdem kein Wort mehr. Die Lehrerin hängt ihm im Nacken oder die Sozialarbeiterin oder was es ist in dieser Schule, hängt ihm im Nacken und droht ihm mit dem Jugendamt, wenn er nicht bald irgendwie sein Leben in den Griff kriegt und diesem Sohn ein bisschen ein geregelteres Leben ermöglicht. Und parallel dazu kommt ein alter Kumpel von ihm, der auch mit seiner nun ehemaligen Frau, also mit seiner verstorbenen Frau, ein relativ inniges Verhältnis hatte, weil die zusammen zu einer Berufsschule gegangen sind. Der kommt aus dem Knast und der ist Koch. Und seine Ex-Frau war auch Koch, er ist Sommelier, also irgendwie ist das alles so eine Gastro-Geschichte. Und es gab wohl mal den Plan, dass die drei zusammen ein Restaurant eröffnen wollten. Der Typ, der aus dem Knast kommt und und seine jetzt tote Frau und er eben als Sommelier, das wäre ja dann zwei Köche und ein Sommelier, das wäre eine gute Gastro gewesen. Dieser Plan ist eben nie zustande gekommen. Jetzt kommt der andere aus dem Knast raus und irgendwie hängt ihm so ein bisschen die Mafia im Nacken, weil er wohl mal deren Restaurant abgefackelt hat oder so. Das wird in der ersten Folge nur so angedeutet. Also irgendwie ist er wohl jetzt nicht wirklich in dem Sinne ein Gangster gewesen im Original, sondern er hat halt irgendwann mal irgendwo sich mit irgendwem angelegt und hat dem das Restaurant abgefackelt. Und das gehörte über Umwege wohl der Mafia und die sitzt ihm jetzt im Nacken und will die Kohle zurück. Und eigentlich will er abhauen, aber irgendwie merkt er dann, wie es seinem alten Kumpel schlecht geht, wie es dem Kleinen schlecht geht und bleibt dann da und jetzt wollen sie das durchziehen und wollen zusammen ein Restaurant eröffnen, um den alten Traum doch noch wirklich zu machen und bei der Gelegenheit vielleicht das Geld zu verdienen, um die Schulden zu bezahlen, damit die Mafia endlich weggeht. Und das Startkapital holen sie sich bei dem Vater unseres Sommeliers, was ein wunderbar gespielter, knausriger, alter Arsch ist, der offensichtlich eine Menge Kohle gemacht hat. Und er bringt es so auf den Punkt, wie er sein Geld macht und wie er so an die Sache rangeht, als er dann erklärt so, ja, für das Geld habe ich irgendwie einen alten Schweinemastbetrieb gekauft, da stelle ich 40 Betten rein und vermiete das an rumänische Wanderarbeiter, das ist eine Gelddruckmaschine. Also so geht der an Geldverdienen ran. Und der leiht ihm dann irgendwie das Geld, aber auch komplett widerwillig. Eigentlich redet er auch gar nicht mehr mit seinem Vater und irgendwie wird er jetzt gezwungen, dann noch das zu machen. Und der mischt sich dann aber halt sehr in diese Geschäfte von diesem Restaurant mit ein, viel, viel mehr, als ihm das lieb ist. Und bei irgendeinem Trauerkreis lacht er sich noch irgendeine Frau an, die eigentlich auch ihren Mann verloren hat und die wird dann Restaurantmanagerin. Also es ist ein fürchterlich bunt gemischte, es gibt einen Mafia-Boss, der Zahnfee genannt wird, weil er immer allen Leuten die Zähne rausschlägt mit einem Brecheisen, die ihm nicht irgendwie, das Ganze kommt zusammen zu einer Art Komödie, Drama, Mafia-Geschichte. Die Art, wie es erzählt wird, hat mich, ich bin jetzt drei Folgen in der ersten Staffel rein, also ich habe jetzt ungefähr sowas, bisschen was über 2 Stunden gesehen, 45 Minuten geht eine Folge und von der Erzählart und Weise hat es mich ein bisschen an Breaking Bad erinnert, jetzt nicht, weil es irgendwie auch in diesem Gangster-Umfeld spielt, sondern eher diese Art, wie Drama und Unterhaltung gemischt werden. Also es ist alles fürchterlich schrecklich. Das funktioniert nichts von dem, was die machen. Und trotzdem hat es immer auch so einen Moment von ein bisschen was Lustigem und ein bisschen was Fröhlichem, was, aber einfach, das scheint mal so durch, aber eigentlich ist alles furchtbar. Und immer wenn sie irgendwie, dann kriegen sie das Geld von dem Vater und dann ist es vielleicht doch nicht mehr so schlimm, weil jetzt können sie endlich loslegen und dann kommt Zahnfee wieder vorbei und mischt sich ein und macht irgendwie alles noch viel, viel schlimmer oder der Vater mischt sich wieder ein und macht alles noch kaputter und nichts funktioniert und dann ist wieder diese Jugendamtssache am Drohen und so. Und je mehr das irgendwie vorangeht und scheint gut zu werden, kommt dann immer so wieder diese Niederschläge und die sind immer härter beim nächsten Mal. Und ich weiß noch nicht, wo das hingeht. Das Ganze gibt es wohl in 2 Staffeln, ist auch schon relativ alt. Ich weiß auch nicht, ob es abgesetzt wurde oder irgendwie zu einem vernünftigen Ende nach den 2 Staffeln kommt. Das werde ich sehen. Im Moment habe ich aus der Mediathek von Arte auch nur die erste. Die werde ich jetzt noch zu Ende gucken. Aber ich bin sehr gespannt, weil es hat irgendwas. Also es ist, die ist wohl auch preisgekrönt worden in Dänemark. Und man kann nicht anders als die nächste gucken, aber man hat genauso, wie es mir bei Breaking Bad ging, ich vertrage nur eine Folge am Abend und ich brauche dann auch noch einen Tag Pause, bevor ich die nächste gucke. Aber ich kann dann auch nicht sagen, die will ich nicht mehr sehen, sondern ich muss dann schon wissen, wie es weitergeht. Ja, das ist Helden am Herd, eine dänische Serie, nachdem ich ja vor ein paar Wochen mal mit Beau Séjour eine belgische Serie hier gehypt habe, mache ich weiter mit der Nachbarlandstour sozusagen.
Sehr gut.
Ja.
Prima. Dänemark. Schönes Land.
Genau, schönes Land mit und dann hatte ich heute einen dänischen Film und jetzt noch eine dänische Serie. Das passt.
Aber ganz schön viel Unterwelt und Verbrechen und alles Mögliche dort.
Ja, es scheint so, ne? Es scheint so. Wobei, als ich war ja letztes Jahr im Urlaub in Dänemark. Also nicht nur in Dänemark, wir waren auch in Schweden, aber Dänemark war auch ein großer Teil dieses Urlaubs. Und da kam das mir gar nicht so vor. Das ist eigentlich so ein ganz fröhliches Land. Und Kopenhagen ist eine wirklich, wirklich schöne Stadt. Sie ist unfassbar teuer, aber sie ist total schön. Also ich könnte mir vorstellen, in Kopenhagen wohnen zu wollen. Die Art, wie sie Fahrradfahrer in Kopenhagen integrieren, ist wirklich fantastisch. Also da ist mehr Fahrradhauptstadt als Münster jemals sein könnte. Wirklich krass beeindruckend, wie viele Leute da Fahrrad fahren und wie die städtebaulichen Voraussetzungen, die da geschaffen werden von Seiten der Regierung oder Stadt oder was auch immer, sind Fahrradfahrer immer als First-Class-Citizens mitgedacht oder sogar noch vor den Autofahrern mitgedacht. Und das ist wirklich beeindruckend. Ja, und dann machen sie aber immer solche Filme und solche Serien, wo es dann immer irgendwie düster ist. Das war ja bei Die Brücke zum Beispiel als dänisch-schwedische Koproduktion auch nicht anders. Übrigens eine Figur, der Typ, der Zahnfee spielt, Nils irgendwer, ja, habe ich jetzt den Namen gerade nicht parat, warte, kann ich gerade scrollen. Der ist auch in Die Brücke drin und nicht nur, also hier und da, also das, man trifft dann immer wieder dieselben Schauspieler. Wieder, und der spielt den richtig schön eklig. Nils Bro heißt der Mann. Und Zahnfee heißt auf Dänisch offensichtlich Tantfee. Wahrscheinlich komplett anders ausgesprochen, weil ein T wieder ein L ist oder irgend so ein Quatsch. Aber dazu müssten wir jetzt den Christoph hier haben. Ja. So, das war die Serie Helden am Herd. Im Original heißt sie Bankrott oder so ähnlich. Also ja, würde sagen, dass sich das mit Bankrott übersetzt, aber mein Dänisch ist sehr eingerostet, also insofern. Möglicherweise heißt es auch was völlig anderes. So, Claudia, du bist wieder dran. Du hast heute überhaupt so unfassbar viel Material hier reingeschrieben. Was hören wir jetzt?
Jetzt hören wir 2 Jahre zu spät dann doch noch den letzten Teil von The Hunger Games, was natürlich überraschend ist, weil ich ja so ein Fan der Buchserie bin. Und deswegen die Filme auch immer gleich gesehen haben wollte. Aber da ist tatsächlich die Geburt von der Lydia dazwischen gekommen und irgendwie habe ich das dann nicht mehr geregelt bekommen, den letzten Teil noch anzuschauen. Deswegen habe ich jetzt eben den jetzt erst nachgeholt.
Konntest du dich noch erinnern, wie die ersten beiden ausgingen?
Ja, ich meine, gut, dadurch, dass ich ja die Bücher vielfach gelesen habe, bin ich natürlich schon so im Bilde. Beim dritten Teil, oder es ist ja so, dass eben auch hier, wie das ja heutzutage häufig gemacht wird, der letzte Band in 2 Teile geteilt wurde und 2 Filme daraus gemacht wurden. Und ich auch sofort, als ich das gehört habe, mir schon überlegt habe, oh Gott, wie wollen sie das machen, rein von der Handlung her. Und als ich dann den dritten Teil gesehen habe, ging es mir auch so, ich fand den dritten Teil eigentlich ziemlich gut, aber mir war nicht so ganz klar, was da noch übrig bleibt. Weil einfach, einfach die Handlungsanteile, die dann noch zu erzählen waren.
Waren schon 40 Seiten vorm Ende oder so.
Nicht so ganz, aber eben einfach, es war dann, also das, was übrig geblieben ist, war einfach sehr computerspielmäßig im Prinzip. Also sie müssen sich dann halt quasi nochmal durch so einen verminten Parcours irgendwie durcharbeiten und sowas.
So ein Endgegner-Level und dann war es das, ja.
Genau, und viel mehr ist dann eigentlich auch nicht mehr.
Und wie
also ging ganz das am jetzt? Schluss ist noch.
Und wie ging das jetzt?
Also eigentlich finde ich genau so, wie ich befürchtet hatte, mehr oder weniger. Ich Ich habe ja viele Sympathien für die Figuren auf jeden Fall, für die Geschichte. Ganz am Schluss, oder sagen wir kurz vor ganz am Schluss, passiert auch noch mal was Interessantes. Aber ansonsten hat der Film meiner Meinung nach wirklich das Problem, dass er eigentlich keinen richtigen erzählerischen Kern mehr hat oder keine eigene Geschichte zu erzählen hat. Diese Aufspaltung des letzten Bandes hat für den dritten Film meiner Meinung nach deswegen ganz gut funktioniert, weil im Buch diese, ja, also in diesem Teil wird ja auch so erzählt, was so, ja, die Mechanik hinter Propaganda ist und wie dann eben Katniss Everdeen in diesem Kontext funktioniert und wie sie benutzt wird und so. Und das hat eben der Film sehr stark in den Mittelpunkt gestellt. Und das hat schon irgendwie funktioniert. Aber jetzt im vierten Teil bleibt dann einfach meiner Meinung nach narrativ nicht mehr genug übrig. Und dann ist der Film eben wirklich nur noch ein zu Ende erzählen von was ich sehr gerne angeschaut habe. Deswegen, ich habe jetzt keine ganz negativen Gefühle. Mich hat das interessiert und ich wollte das auch sehen und ich wollte sehen, wie die Figuren umgesetzt sind in ihrem weiteren Verlauf und sowas. Aber wenn man den Film mal für sich betrachtet, dann funktioniert das einfach nicht.
Das also quasi ist jetzt einfach 3 und 4 ist ein vierstündiger Film mit 2 Stunden Showdown sozusagen. Oder?
Ja, allerdings auch das funktioniert nicht so ganz, weil der dritte Film sich schon herausnimmt, in gewisser Weise den Schwerpunkt dann ein bisschen anders zu setzen als das, was das Buch macht. Was ich auch vollkommen okay finde. Aber der ist eben nicht, also ich würde sagen, der dritte Film macht genau das, was ich dem vierten Film jetzt vorwerfe, dass er es nicht macht. Nämlich, er hat dann seinen eigenen Kern und seine eigene Logik und seine eigene Geschichte irgendwie. Aber für den vierten Film bleibt dann einfach nichts mehr übrig. Also, hätten sie das so geschafft, wie sie es im dritten Teil geschafft haben, dann hätte ich das vollkommen legitim gefunden, dass sie es auf vier Teile verteilen. Aber sie haben das nicht geschafft. Und deswegen geht's mir so, dass ich die vorherigen Teile einfach alle vorherigen Teile stehen für mich auch so in sich als Film da und können für sich selbst erzählen eine eigene Geschichte und funktionieren irgendwie auch für sich selbst, aber der letzte nicht. Also der letzte ist für mich der einzige Film, der das eigentlich gar nicht schafft und nur das zu Ende erzählen der Reihe ist.
Ja. Schade, aber wohl ja. Dann ja in dieser Reihe dann trotzdem nötig, weil man muss es ja zu Ende kriegen.
Ja,
aber
eben schon. Also ich habe ja
genau dieser Vorwurf sozusagen, dass das ja nur so ein eine Kommerzentscheidung ist an der Stelle, dass man da halt noch viel mehr Kohle rausquetschen kann, wenn man das aufteilt. Und dann würden die Leute, die es machen, wahrscheinlich sagen, nein, weil wir haben ja und so, und eben genau das haben sie offensichtlich nicht.
Nee, also ja, deswegen, ja, bringt die Reihe zu Ende und ich meine, nach wie vor, Jennifer Lawrence war einfach immer die perfekte Besetzung für diese Rolle und der Film hat eine Menge gute Darsteller und er ist gut ausgestattet und er ist durchaus auch spannend und sowas, aber in sich, er kann einfach nicht alleine stehen, das funktioniert nicht. Aber insgesamt finde ich jetzt so, okay, wenn man sich jetzt das anschaut, wie eben die Bücher umgesetzt wurden, dann ja, bringst es schon nach Hause, aber mehr ist es eben jetzt auch nicht.
Ja, ich habe immer noch den Plan, mir die alle anzugucken, aber ich habe es noch zu keiner einzigen Minute davon gebracht, insofern steht noch aus.
Gut.
So, jetzt machen wir einen Sprung zurück. Naja, nicht ganz, also wir springen
erstmal
jetzt
noch gar nicht so, ja.
Erstmal, also wir machen jetzt eine Themenklammer auf, die sich von 1972 bis 2016 zieht, das sind über 40 Jahre.
Ja.
Wie geht das und warum?
Ja, ich habe mich mit Werner Herzog beschäftigt und exemplarisch 3 Filme angeschaut, wobei 2 davon hatte ich schon mal gesehen, allerdings zu einer Zeit, wo ich damit noch überhaupt nichts anfangen konnte. Und zwar geht es einerseits um die Dokumentation Lo and Behold. Auf Deutsch ist der Untertitel, glaube ich, Wovon träumt das Internet oder sowas. Die gibt's im Moment auf Netflix aus dem Jahr 2016, also ziemlich neu. Und dann geht es um die beiden älteren Filme Fitzcarraldo und Aguirre, der aus den 70er, Anfang der 70er Jahre ist und die beide mit Klaus Kinski sind eben. Also es sind so quasi die klassischen Werner Herzog Filme. dann auch Spielfilme. Und ja, bei Lo and Behold ist so, du hast ihn nicht gesehen, oder?
Nee, keinen der drei. Also ich habe Fitzcarraldo, glaube ich, hier daheim liegen, aber ich habe es immer noch nicht geschafft, ihn mir anzuschauen.
Ja, also bei Lo and Behold wäre jetzt natürlich deine Perspektive interessant gewesen, weil das eben so ein Film ist, der eben so mit Internet und was wird in Zukunft möglich sein und Vernetzung der Welt und irgendwie sowas. Da wäre jetzt interessant gewesen, was du zu sagen hast. Das Interessante an dem Film ist, dass er das macht, was Werner Herzog-Dokumentationen eigentlich relativ häufig machen. Du hast das Gefühl, Werner Herzog hält sich einfach nicht an die Regeln, die es in gewisser Weise so etabliert wurden für Dokumentarfilme. Und in diesem Fall ist das ganz extrem. Man hat manchmal, also man weiß nicht so richtig, wie die Auswahl der Leute, mit denen er dort redet, wie die zustande gekommen sind. Also einer meiner Internetfreunde meinte so, man weiß nicht, ob das einfach die ersten 10 waren, die sich auf seine E-Mail zurückgemeldet haben oder sowas und so. Und das Schöne daran ist, das sind tolle Gespräche, die er da führt mit Leuten eben auch, die extrem wichtig waren für die frühe Entwicklung des Internets oder die jetzt irgendwelche zentralen Positionen nehmen. Da sind auch bekannte Leute, Elon Musk und sowas. Also trifft man schon ein paar Leute, die man kennt und auch ein paar Leute, die man nicht kennt, aber wo man dann im Nachhinein das Gefühl bekommt, vielleicht hätte ich die kennen sollen oder sowas. Und die erzählen sehr interessante Sachen. Man merkt auch, dass Werner Herzog offensichtlich ein toller Interviewer ist, weil man merkt richtig, wie gerne die mit dem sprechen und dass sie eben auch, dass er stellt dann zum Teil ein bisschen absurde Fragen und dann merkt man, wie sie, was für eine Freude sie darüber empfinden, dass sie eine seltsame und interessante Frage gestellt bekommen und sowas. Also es sind eigentlich tolle Gespräche. Allerdings so von der Struktur her ist es schon so zum Teil, dass du denkst so, okay, also es war auf jeden Fall nicht so, dass er sich am Anfang hingesetzt hat, wie soll das alles zusammenpassen und was soll rein oder sowas, sondern es ist mehr oder weniger, hat man das Gefühl, es ist so passiert. Zum Teil werden dann auch so Nebenthemen angeschnitten, die nicht so richtig ausgeführt sind oder wo man nicht so richtig weiß, wo das hinführen soll oder weil dann irgendwie auch nichts bei rauskommt und so. Deswegen, es ist ein bisschen ungeordnet. Werner Herzog tritt nicht auf, außer dass er Fragen aus dem Off stellt. Und trotzdem hat man sehr stark das Gefühl, dass er sehr präsent ist in seiner Art. Er kommentiert auch mit seinem lustig gebrochenen englischen, also deutschen Akzent im Englischen, ist er eben auch der Erzähler dieser Dokumentation. Und das ist irgendwie alles sehr charmant und sehr ungeordnet irgendwie. Also ich hab den durchaus gerne gesehen, aber es ist ein komische Dokumentation.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe gerade, als du es jetzt eben gesagt hast, habe ich parallel mir mal die Liste der Namen hier rangeholt. Beim Drüberlesen kenne ich jetzt 2 Leute, Kevin Mitnick und Elon Musk. Und mindestens die Hälfte der Leute hat keinen eigenen Eintrag in der Wikipedia, in der englischen. Also die, ohne denen jetzt zu nahe treten zu wollen, die können schon mal nicht so mega wichtig sein.
Also das sehe ich nicht als Problem, ehrlich gesagt. Ich finde trotzdem, dass es, also es geht hier nicht darum, unbedingt irgendwie so nur die Größen zu befragen, sondern es geht auch darum, eben Leute zu befragen, die zu bestimmten Themen einfach viel wissen oder mit ihnen zu spekulieren, was in der Zukunft passieren wird und sowas. Und das ist, also zum Teil muss man sagen, ist es so, dass man sich das anhört und denkt so, okay, soll ich mir vielleicht Sorgen um die Welt machen? Noch mehr, als wir das sowieso tun sollten. Zum Teil ist es auch so, dass es ein bisschen albern ist und so. Aber es sind auf jeden Fall super Gespräche, so. Also es ist eine seltsame, bisschen chaotische, charmante, von der Persönlichkeit von Werner Herzog durchtränkte Dokumentation. Sie hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Es ist jetzt nicht die Dokumentation des Jahrhunderts. Und es ist auch eben wirklich so, wie ich schon gesagt habe, du hast das Gefühl, er hat sich einfach an keine der Regeln gehalten, die so etabliert sind dafür, wie man eine Dokumentation so aussieht. Er hat es einfach irgendwie so gemacht, wie er sich das gedacht hat. Ja.
Ich sehe gerade einen hätte ich vielleicht kennen sollen. Robert Kahn, der Erfinder von TCP. Das ist sozusagen ein Teil es führt jetzt zu weit. TCP ist eins der Protokolle, auf dem alles Internet heutzutage basiert. Nicht alles, aber 99%. Und insofern, der ist nicht ganz unwichtig.
Also ich habe mich auch ein bisschen verliebt, wer jetzt diese Dokumentation anschaut, da taucht Ted Nelson auf, der der über seine Theorien über irgendwie Interconnectivity berichtet und so. Und es ist einfach so ein Fall von jemand erzählt das und es wird schon auch gezeigt, dass ein Teil der Welt einfach der Meinung ist, der ist verrückt oder das ist total bescheuert. Aber der Enthusiasmus ist so ansteckend, dass ich am Schluss Gefühl hatte, was für ein fantastischer Mann. Also ja, es hat auf jeden Fall Charme, diese Dokumentation. Ja, okay. Deutlich weniger Charme haben die Klaus-Kinski-Filme, was auch an Klaus-Kinski liegt, natürlich.
Von welchen der beiden ist denn dieser legendäre Ausraster am Set? Das ist Aguirre, also oder?
Ja, es gab in beiden, bei beiden Filmen gab es tatsächlich hinter den Kulissen gravierende Auseinandersetzungen. Aber ich glaube, diese Clip, den man kennt, das ist Aguirre, ja. Und bei Aguirre ist es ja so, dass es eben so historisch-kolonialistisch ist, dass eben eine Gruppe von irgendwie mit einer Imperialmission ausgestatteten Herrschaften, zum Teil höhere Gebühren, zum Teil auch nicht, da irgendwo am Amazonas durch die Gegend fährt und läuft und sowas. Und es ist einfach furchtbar. Also es ist einfach von vorne bis hinten, es ist ganz schrecklich. Die Leute sind alle schrecklich. Sie kämpfen sich da durch Matsch und Schlamm und Wasser und du verstehst auch gar nicht, warum sie das machen. Also es ist einfach die ganze Lächerlichkeit dieser Mission ist offensichtlich. Und diese Figur Aguirre, also der Klaus-Kinski-Figur, der ist offensichtlich wahnsinnig. Aber manchmal hat man auch das Gefühl, dass es die einzig angemessene Haltung in diesem absurden Unterfangen ist und sowas. Und der Film ist schwer zu ertragen, weil einfach nichts daran einen aufrichtet oder es wird einem keinen Rahmen gegeben, wo man sagen kann, so kann ich das jetzt bewerten und dann kann ich mich auch entspannen, sondern der Film ist einfach, also alles an dem Film im Prinzip ist schrecklich, so. Und schwer zu ertragen. Aber das ist meiner Meinung nach auch Sinn der Sache. Also es gibt ja, wenn man mal auf IMDb liest oder sowas, die Bewertung zu dem Film, da wird man mehr als einmal lesen, dass das einer der besten Filme aller Zeiten ist oder sowas. Und wenn man anfängt, den anzuschauen, dann würde ich denken, dass es fast jedem so geht, dass er sagt so, okay, halte ich das durch? Werden das die längsten nicht mal 2 Stunden meines Lebens und so? Und ich finde, dass es auf jeden Fall so ist, wenn man sich darauf einlässt, dass einem hier widerlich Gestalten mit einer widerlichen Mission gezeigt werden. Und das Wichtige daran ist, dass man auch ein Gefühl dafür bekommt, wie sinnlos und idiotisch und absolut bescheuert das ist, was die da machen. Und verabscheuenswert im Prinzip. Darauf muss man sich wirklich einlassen. Und also auch das insofern passt er zu Mother, ist kein Film, der ihm irgendwie Vergnügen bereitet oder sowas. Nichts daran macht Spaß.
Okay. Ich finde nur die Querverbindung, die man so findet, finde ich fantastisch. Das ist so ungefähr das, was du jetzt alles gesagt hast, ist so ungefähr das, was in meinem Kopf so als Vorstellung wie Aguirre sein würde, die ich so hatte, weshalb diese DVD hier liegt und liegt und liegt und liegt.
Und du nicht so viel Lust drauf hast.
Und nie eingelegt wird, sondern immer nur liegt, aber nie einliegt. Und jetzt gucke ich eben so, wer da so mitspielt und finde Peter Berling, ein deutscher Schauspieler und Autor. Und Peter Berling, dachte ich sofort, den Namen kenne ich, aus einem Helge Schneider Film. Stimmt das? Nachgeguckt, stimmt. Peter Berling ist später der Sohn in Praxis Dr. Hasenbein. Fantastisch. Was für Connections.
Ja, Star-Making Performance. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, wen der spielt in Aguirre.
Aber kennst du Peter Berling? Kennst du diese Sendung, die früher mit Alexander Kluge spät nachts lief, wo Alexander Kluge wie hieß denn das? News and Stories oder so ähnlich. Oder verwechsel ich das gerade? 10 nach 9 kann es auch gewesen sein. Irgendwie so hieß diese Sendung. Man hat Alexander Kluge nie gesehen, er war immer hinter der Kamera und hat eine Figur, die vor der Kamera saß und meist irgendwie verkleidet war, zu Dingen befragt, und die Figur vor der Kamera hat so getan, als sei sie, ich sag jetzt mal, Alexander der Große oder so. Und dann war das so ein gespieltes Interview, als würde man Alexander den Großen interviewen. Was man natürlich heute nicht kann, aber es war dann eben so das Setting. Und Peter Berling war die Figur, die vor der Kamera saß und diese Fragen beantwortet hat. In der Rolle von was auch immer.
Ah ja, und, nee, das kenne ich nicht.
Das lief eine Zeit lang irgendwie spät nachts auf Vox, irgendwie nach Spiegel TV oder so. Und war oft eigenartig, verstörend, weil die sich dann auch immer irgendwann gezofft haben. Du hast dann, Alexander Kluge hat halt von hinter der Kamera immer irgendwie Fragen gestellt und versucht, die vermeintlich historische Figur, die von Peter Berling gespielt wurde, zu provozieren oder irgendwas aus ihm rauszukitzeln, und dass der aber nicht sagen wollte oder nicht zugeben wollte oder irgendwie so, oder wo er nicht hin wollte, und dann haben die sich da immer irgendwie in die Haare, es war für mein damals junges Ich war das hochgradig verstörende Hochkultur, die ich nicht verstanden habe und die ich aber sehr faszinierend fand. Ja,
also Agirre nicht so das Spaßprogramm, muss ich jetzt zugeben. Fitzcarraldo, bisschen mehr Spaßprogramm. 10 Jahre später, wieder Klaus Kinski, der ein bisschen älter aus. Wieder immer am Amazonas, verrückt. Immer noch verrückt. Bisschen charmanter verrückt, nicht ganz so verbissen verrückt. Und diesmal geht es um einen, man könnte sagen Visionär, Schrägstrich Verrückten, der am wieder mit auf jeden Fall imperialen Zügen, der am Amazonas schon so alle möglichen Projekte versucht hat anzuleiern, um sehr reich zu werden oder was auch immer, das hat nicht so gut geklappt. Und er hat jetzt eben wieder eine ganz große Idee. Er ist ein großer Liebhaber der Oper und er will im Amazonas eine Oper gründen, also die erste, die da draußen irgendwie und so weiter. Es geht auch so ein bisschen darum, die Hochkultur zu den armen Wilden zu bringen und sowas. Und beschafft sich dann ein Dampfschiff und will da irgendwo, will eine relativ abenteuerliche Fahrt unternehmen. Geht natürlich auch um irgendwelche Ressourcen, die da zu finden sind, viel Geld zu machen, um dann diese Oper da irgendwo hinsetzen zu können und so. Ist ein ziemlich absurder Plan, den er da verfolgt. Zieht dann da los mit einem Sammelsurium von seltsamen Gestalten und auch einer ganzen Menge dort aus dem Amazonasgebiet Stammenden, mit denen er sich eigentlich nicht verständigen kann und deren Kultur er auch nicht versteht. Und und dann steht er eben auf seinem Schiff mit seinen glühenden Augen und blonden Haaren und starrt in die Gegend und beschallt die Welt mit Opernmusik und schmiedet Pläne darüber, wie man ein Dampfschiff über einen Berg ziehen kann, und ist wahnsinnig. Der Unterschied zu Agirre ist, dass das zwar auch beunruhigend und schrecklich ist, aber auch Spaß macht irgendwie. Es ist auch so, die Figur schwankt immer so zwischen, du denkst so, okay, der hat totalen Knall und auch unerträglich. Und dann irgendwie hat es aber auch was irgendwie Fröhliches oder was irgendwie, was einen so mitreißt oder sowas. Also man ist so ein bisschen hin und her gerissen, dazwischen von dieser Figur angeekelt zu sein und irgendwie aber doch auch von dieser Begeisterung mitgerissen zu werden oder sowas. Ist auch ein außerordentlich seltsamer, wirklich toller Film, den man aber auch ein Stück weit auch ertragen muss, auf jeden Fall. Aber es ist nicht so schlimm wie Agirre. Also, wenn man sich diesen beiden Filmen annähert, dann wäre meiner Meinung nach ein sinnvoller Einstieg wäre Fitzcarraldo. Und wenn man Fitzcarraldo dann ganz gut verdaut hat, dann kann man sich fragen, ob man sich Agirre auch noch antun
will. Ich habe gerade hier so ein bisschen über die Trivia drüber gelesen. Also zum einen Peter Berling auch hier wieder als der Operndirektor wieder dabei. Offensichtlich auch Standardbesetzung bei Herzog. Und Jack Nicholson war ursprünglich für die Hauptrolle vorgesehen.
Ja, das hatte ich auch mal gehört, ja.
Mick Jagger sollte irgendwen spielen. Was? Was ist das denn? Was ist denn da los? Ja.
Ja.
Okay.
Ja, und es gibt ja dann so diese Geschichten, dass eben, dass irgendwie Natives dort, wie sagt man das auf Deutsch?
Die Ureinwohner.
Ureinwohner oder sowas, ja. Dass sie ja dann Werner Herzog, dass sie den Kinski so gehasst haben, dass sie Werner Herzog angeboten haben, dass sie ihn umbringen werden.
Ja, stimmt, das habe ich auch schon mal gehört, ja.
Also gibt dann so diverse Geschichten darüber. Man muss dazu sagen, dass das Verhältnis von Werner Herzog mit den beteiligten Stämmen dort durchaus auch ein problematisches ist. Wenn man darüber mal ein bisschen nachliest, dann stellt man fest, dass das alles, diese Produktion von Werner Herzog, die er dort gemacht hat, das ist ziemlich ambivalent. Das ist so viel Sympathie nicht für Werner Herzog jetzt auch gerade jetzt mit dieser Dokumentation zu aufbringen. Vieles von dem, was er da gemacht hat, ist schon auch außerordentlich fragwürdig. Aber ich meine, dann, man fragt sich dann auch immer so, okay, dann hat er sich so ein Star wie Klaus Kinski eben immer wieder angetan, dass diese Projekte in gewisser Weise in der Herstellung ein Albtraum waren, das steht vollkommen außer Frage. Das ist gar nicht anders möglich. Aber irgendwie das, was dann dabei rauskommt, ist einfach doch so sehenswert und ungewöhnlich. Also,
aber ja. Gleichzeitig auch ein Albtraum.
Auch ein Albtraum, keine Frage.
Ja, also den letzten Herzog-Film, den wir hier im Sneakpot besprochen haben, war ja, oh Gott, jetzt komme ich auch nicht auf den Namen, mit Veronika Ferres in der Hauptrolle, an so einem Vulkan irgendwo in Bolivien oder sowas. Mhm. Himmel, Herrgott, jetzt komme ich wirklich nicht auf den Namen, müsste ich jetzt googeln. Das war auch hochgradig fragwürdig, also weil Veronika Ferres, Nina Seymour, das war auch komplett ungreifbar, was das von uns wollte, gegen Ende meanderte der Film da in so einer Salzwüste auf so einem Steinhaufen mit Veronika Ferres und zwei Kindern, mit denen sie sich nicht verständigen konnte, vor sich hin, und wir saßen im Kino und wussten auch nicht so recht, wie jetzt und was, und gleichzeitig habe ich auch so eine eigenartige positive Einstellung gegenüber Werner Herzog, dass ich den irgendwie immer sympathisch und knuffig finde. Und wenn er dann mit seinem schlechten englischen, oder mit seinem, ja, mittelguten Englisch mit fiesem deutschen Akzent in irgendwelchen Hollywood-Produktionen auftaucht und dann auch immer sich selbst sprechen muss und sich nicht vertonen lässt, dann hat man immer so das Gefühl, ach, das ist dieser nette alte Herr, deutsche Herr, der da immer in Hollywood irgendwie noch mitmacht. Und man weiß aber nicht so, also man kann immer nicht so recht verstehen, warum die den da mitmachen lassen oder so. Keine Ahnung. Ja, vielleicht muss man Fitzcarraldo und Aguirre gesehen haben, um zu verstehen, warum sie das tun, aber vielleicht versteht man es dann erst recht nicht.
Also bei beiden Filmen, ich meine, bei Aguirre noch viel stärker als bei Fitzcarraldo, aber bei beiden Filmen ist es in gewisser Weise auch so, dass du dich ein Stück weit dazu bereden musst, nicht nur die anzuschauen, sondern auch eben ihnen was abzugewinnen. Also die sind einfach keine Filme, die du so anschaust, so wegschaust und dann denkst so, boah, super, so. Sondern ein bisschen ist das schon auch so die Entscheidung, dem was abzugewinnen. Und dann, also meiner Meinung nach zumindest, ist es so, dass dann du merkst, was sie dir bringen und was für eine interessante Reaktion sie erzeugen und sowas. Ich finde ja immer so, ich bin ja überhaupt nicht der Meinung, die Diskussion haben wir hier auch schon manchmal geführt, dass wenn ein Film einfach nur eine extreme Reaktion bei dir erzeugt, dass er deswegen dann eigentlich schon ein Meisterwerk ist oder sowas. Also es gibt viele Dinge, die bei mir eine extreme Reaktion erzeugen und trotzdem sind sie Schrott. Aber ich finde, dass Werner Herzog-Filme in der Regel eine komplizierte und interessante Reaktionen erzeugen, selbst wenn es eine negative ist. Und das bewundere ich irgendwie, aber gleichzeitig, wenn jetzt jemand, der diese Filme anschaut und sagt, Gott, was für ein Schrott, und es sind doch nur solche irgendwie eingebildeten Arthouse-Leute, die sagen, das ist der beste Film aller Zeiten, das kann ich schon ein bisschen auch verstehen. Also weil eben ich auch das so empfinde, dass es in gewisser Weise eine Entscheidung ist, sich dem zu öffnen oder sowas. Ja.
Mhm. Ich habe es gerade nochmal nachgeschlagen. Der Film, von dem ich gerade sprach mit Veronika Ferres, hieß Salt and Fire. Mhm. Und da hatte Werner Herzog in den Hauptrollen nicht nur solche Weltstars wie Veronika Ferres, sondern auch echte Weltstars wie Michael Shannon, den man ja kurz danach auch mit Preisen überhäuft hat, der in diesem Film aber auch irgendwie, weiß nicht, also mir kam er verheizt vor. Aber gut, wenn man das nochmal nachhören möchte, was Stefan und ich dazu gesagt haben. Stefan hat 1,5 Punkte gegeben, ich 2.
Oh mein Gott.
Und das war Folge 460.
Oh, wow.
Ja, also ist etwa 50 Wochen her, ungefähr.
Okay, bin gespannt. Aber ich finde auch Veronika Ferres finde ich so fies. Also wirklich.
Ja, geht mir genauso.
Das ist wirklich, fällt mir ganz schwer, mir einen Film vorzustellen, wo ich der was abgewinnen kann. Aber.
Naja, also wenn du dich weiter mit Werner Herzog, sagen wir mal, herausfordern möchtest, dann wäre das der nächste Schritt vielleicht, wenn du gleich die Veronika Ferres Herausforderung noch oben drauf schrauben möchtest nach Klaus Kinski, ist das vielleicht sogar ein Schritt in eine verträglichere Richtung, ich weiß es nicht. Das kannst du dann da ausprobieren. Salt and Fire wäre das gewesen. Und damit hast du deinen Dreiklang von Werner Herzog erstmal so.
Ja.
Du, geht er jetzt noch weiter? Hast du noch mehr auf der Liste oder warst du
also nicht vorerst? Also nicht unmittelbar, aber ich glaube, dass ich auf jeden Fall noch ein paar von seinen Dokumentationen nachholen will.
Okay. Ich hatte ja mal überlegt, ob ich mir diese, es gibt ja diese komische Masterclass-Firma da, die verkaufen dir für viel Geld solche Online-Video-Kurse, würde ich mal sagen. Und gewinnen da immer große Stars dafür, sozusagen die Trainer in diesen Kursen zu sein oder die da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ob das das Geld wert ist, weiß ich nicht, kann ich wirklich nicht beurteilen, weil ich noch keinen gekauft habe. Aber da gibt es einen so Guerilla-Filmmaking mit Werner Herzog. Und da habe ich immer überlegt, ob ich da mal irgendwie den 100er auf den Tisch kloppe und mir das mal angucke, aber habe ich bisher noch nicht gemacht. Irgendeinen neuen Kurs gab es jetzt mit Scorsese, aber auch den habe ich noch nicht gekauft, weil es kostet halt echt viel Geld. Ja. So.
Alright.
Damit sind wir durch die Filmliste durch.
Ja.
Und auf unserer Liste für sonstige Themen, Plauder, Schnack und Happiness, steht diese Woche nichts drauf. Fantastisch. Also, was heißt fantastisch? Vielleicht sagen sich die Hörer jetzt, ah, jetzt haben wir den Filmteil endlich überstanden. Kommen wir zum Spaßteil. Der ist heute nahezu leer.
Aber da könnt ihr ja nochmal die zweite Stunde von letzte Woche
anhören. Die, wo du geschlafen hast. Ich habe die Folge genau. Noch nicht gehört. Das muss, falls der Stefan das so geschnitten haben sollte, dass man das Gefühl hat, dass da eigentlich nichts schiefgegangen ist, dann war der Stefan ein wahnsinnig guter Schnittmeister, denn diese Sendung war von technischen Problemen durchzogen, von vorne bis hinten.
Ja, das ist wirklich furchtbar.
In den Kommentaren wurde dir jetzt schon vorgeworfen, dass du irgendeinen Film nicht so angepriesen hättest, dass ich den irgendwie interessant fand. Da muss ich dazu sagen, große Teile dieser Besprechung habe ich nicht gehört. Also wenn ich den nicht interessant fand, dann lag das zum Großteil vielleicht auch daran, dass, also ich weiß jetzt, ich habe die Sendung noch nicht nachgehört, keine Ahnung, vielleicht finde ich ihn immer noch nicht interessant, aber große Teile der Besprechung, die du so abgeliefert hast, war bei mir einfach nur eine große, lange Audiostörung.
Welcher Film war denn das? Ich habe es noch nicht gelesen.
Gott.
Naja, ich werde es
nachher. Ich lese es nach. Ich glaube, die Kommentare.
Könnt ihr euch ja auch anschauen, was da.
Vom Luca. Ja, und insofern, falls das so klang, als ob wir uns da angeregt unterhalten haben, dann ist das alles nur Stefans Schnittkunst, denn ich habe teilweise nicht viel gehört. Diese Woche ist es sehr viel besser gelaufen, wir konnten uns die ganze Sendung über gut hören und deshalb sind wir jetzt froh und bevor sich das ändert, werden wir diese Sendung jetzt einfach auch verlassen. Wir weisen noch einmal auf die 500 hin. Es gibt noch ein paar Plätze, ihr könnt immer noch an info@sneakpod.de schreiben, wenn ihr bei einer Live-Aufzeichnung des Sneakpods am 18. November am frühen Abend, so ab 18, 19 Uhr geht's los, dabei sein möchtet, in kleinem Kreise, das heißt, so viele Plätze gibt's nicht, mit ein bisschen Live-Sneakpod, ihr werdet uns vier auf der Bühne sehen und, oder was, Bühne, also ihr werdet uns sehen und live dabei sein, wenn wir die 500, die ja in der Zeitrechnung hier fehlt, wir sind ja von 499 auf 501 gegangen, und danach gibt es noch ein bisschen was zu trinken. Wenn ihr dabei sein wollt, schreibt an info@sneakpod.de und meldet euch an. Wir sagen euch dann, ob ihr noch einen Platz ergattern konntet oder nicht. Im Moment gibt es noch welche. Wie lange das noch so sein wird, wissen wir noch nicht. Irgendwann ist die Liste voll. Also schnell sein und dabei sein. Klingt gerade wie so ein Jahrmarktansager. Schnell sein, dabei sein, hier noch eine Runde mitfahren. Nein, das machen wir jetzt nicht, sondern wir sagen danke fürs Zuhören und nächste Woche schaltet ihr wieder ein, wenn wir die 500 und was auch immer, 9 oder so machen. Nee, das war die 9, 510 dann schon. Wieder eine 0 weg. Und danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.